Also für diejenigen, die ihn noch nicht kennen, ich habe heute Antoine, zweiter Vorname Maximilian, oder? Antoine
Korrekt.
Maximilian Konert hier dabei. Ich finde, man sollte Leute immer mit einem Doppelnamen vorstellen, dann klingt es sofort so, als wäre es eine royale Zusammenkunft zwischen Leuten. Ich habe auch einen zweiten Vornamen, ich weiß aber nicht, ob ich den hier releasen möchte. Weißt du den eigentlich?
Ich meine, ich weiß den, aber ich bin mir nicht 100% sicher, deswegen ich werde jetzt nichts sagen, sonst blamiere ich mich hier vor Kamera.
Okay, nee, sag mal, was denkst du, ist er?
Ich meine, das war Jonas oder
Uff.
Justus.
Ja, okay, zweites stimmt. Zweites stimmt.
Zweites.
Das muss auch Kai immer dazu sagen, Kai Gerrit Krause, weil so, es gibt, wenn man nach Kai Krause schaut, irgendwie so einen Physikprofessor oder sowas, der halt sehr viel auf YouTube gemacht hat. War auch strange, als ich den zum ersten Mal gegoogelt habe. Dachte mir, nee, das war jetzt nicht der Copywriter, mit dem ich gearbeitet habe. Hey Anton, heute ist ein bisschen so Copywriter-Talk, weniger jetzt so über, keine Ahnung, Copywriting, MBA und Selbstständigkeit oder vielleicht auch schon, wie ich sonst mit Kai drüber quatsche. Wann bist du denn mit Copywriting für dich gestartet? Also ganz, ganz am Anfang.
Also ganz, ganz am Anfang, so das erste Copywriting-Buch, Ogilvy und Advertising, habe ich mir, ich glaube so März, Mai 2019 gekauft.
Das war dein erstes Buch, Ogilvy on Advertising.
Ja, das war mein erstes Buch über Werbetexten und das hat mich eigentlich gecatcht, weil der Typ cool war. Das, was er beschrieben hat wie eine Werbeagentur, das fand ich cool. Dann
Stimmt.
dachte ich mir so, ey, so ein Werbetexter zu sein, den ganzen Tag nur coole Texte zu schreiben und gut, da hatten ja auch alle Alkoholprobleme, aber das klang mir nach einem coolen Flair.
Wie bist du auf das Buch Ogilvy on Advertising gekommen? Also, weil ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt so im Also Schulcurriculum sowieso nicht jetzt, aber wie bist du darauf gekommen? Hast du Mad Men geschaut und dir gedacht so,
Nee,
wie werde ich mehr davon? Ja.
ich hab ja mit dem Blog angefangen, so SEO-Blog und sowas.
Ach stimmt, fürs Thema Einstecktücher
Einstecktücher.
gehabt.
Korrekt, korrekt. Und dann hatte ich halt in mir so die Frage, shit, wie schreibst du denn jetzt einen Blogbeitrag, wo Leute dann sagen, geil, den will ich auch lesen. Und dann habe ich halt gegoogelt und irgendwie bin ich auf das Buch gekommen. Ich weiß nicht, ob ich irgendeinen Amerikaner Copywriter gefunden habe, der dann gesagt hat, das sind die 5 Bücher, die du gelesen haben musst, aber ich würde mal vermuten, das war das.
Ja, das ist immer so die Quelle, ne? Irgendein random Video, wo irgendjemand sagt, hier sind die 5 Bücher, die du gelesen haben musst.
Genau.
Ogilvy on Advertising fand ich auch sehr cool. Ich glaube, das ist sogar ein Buch, das habe ich Kai geschenkt damals, als wir uns zum ersten Mal getroffen haben. Für diejenigen, die es nicht kennen, wie würdest du das Buch beschreiben? So, was kriegt man daraus, wenn man es liest?
Also ich würde es beschreiben als so eine Bibliothek von Werbung von 1950 bis in die 80er rein, gepaart mit dem Humor von Ogilvy, der ja auch so eine coole Story hat, weil der hat ja bis er 40 war irgendwie alles Mögliche gemacht.
Ja.
Und dann hat er für sich ja diesen Claim, der Schotte, der nach Amerika geht, um sie in ihrem eigenen Game zu schlagen. Und dann hat er diese Riesenagentur aufgebaut und das erfährt man auch so am Rande von dem Buch, dass er am Anfang so eine Werbung von sich hat, wo er sagt, da war ich noch richtig schlecht und die komplett auseinander nimmt und dann am Ende zeigt er halt krasse Werbung, die er gemacht hat und gibt auch noch mal so ein paar Lebensweisheiten mit.
Krass, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass da so die Story dahinter ist. Ich wusste auch, dass er aus Schottland ursprünglich kommt. Für diejenigen, die es nicht wissen, also ich glaube, der ist so erste Hälfte 20. Jahrhundert geboren. Also ich glaube, vorm Krieg. Und Ogilvy and Mather ist heute immer noch eine Werbeagentur, so eine der größten der Welt. So, es gibt, keine Ahnung, Jung von Matt, Saatchi und Saatchi, Ogilvy and Mather, BBDO. So, das sind so große, also die halt für Coca-Cola und so weiter Kampagnen machen, wo es jetzt nicht unbedingt direkt mit Copywriting zu tun hat, aber wo halt auch Copywriter arbeiten. Ich fand das Buch auch geil, weil der hatte so einen Lebemann-Charakter, so der hat halt, ich weiß jetzt gar nicht mal, was der alles gemacht hat, aber eben viele Sachen. Und dann hatte der halt, glaube ich, sehr simpel runtergebrochen, wie so sein Businessplan war, als er in die USA gekommen ist, dann so um 40er, 50er Jahre oder so, wo er gesagt hat, hier sind 100 Firmen, die ich als Kunden haben möchte, und dann ist er die einfach Stück für Stück angegangen.
Genau, wollte gerade sagen, er hatte wirklich so einen Plan und er hat am Ende meinte, er hat sogar alle bekommen, also wirklich so mit Laserfokus einfach rangegangen. Und das funktioniert heutzutage immer noch.
Das finde ich auch so Wahnsinn, wie das klingt jetzt vielleicht naiv, aber so funktioniert haben muss, so ohne online. So einfach, du schickst halt deinen Brief und dann wartest du 3 Wochen oder sowas und dann, also ich frage mich, ob Leute dann früher sehr viel weniger gearbeitet haben, weil halt so viel Leerlauf dazwischen war, weil du halt lange auf Antworten gewartet hast. Mhm. Oder wie das lief. Oder hat er einfach 50 Briefe an einem Tag, also jeden Tag 50 Briefe rausgeschickt und dann geguckt, was zurückkam?
Darauf geht er leider im Buch nicht ein.
Ja, ich stelle es mir sehr viel entspannter vor, so die Zeit als Copywriter vor 50 Jahren. So, du gehst da hin, also vor 50 Jahren gab es schon Computer, aber so mehr oder weniger, würde ich sagen. Ich glaube, da war auch noch mehr auf jetzt blamier ich mich, Schreibmaschine?
Ja, Schreibmaschine, und dann irgendwann gab es ja diese Schreibmaschine, wo du reingetippt hast, dann diese Minicomputer, und dann hast du quasi so eine Schreibmaschine plus Drucker gehabt, aber das hat Ogilvy, glaube ich, nicht mal mehr miterlebt.
Dann gehst du da hin einfach und du klackerst so auf den Tasten und dann kommt da so ein Text raus und dann musst du durchstreichen und dann tippst du ihn nochmal und nochmal und nochmal. Ja. Du kannst ja nicht auch Backspace machen, kannst du nicht mal löschen.
Ja. Das bringt uns dann zu einem anderen Copywriter, nämlich hier zu Joe Sugarman. Das ist ja ein Buch, also dieses AdWeeks Advertising Buch oder sowas.
Ja.
Hast du hinten auch im Schrank, das ist, wenn man jetzt die Aufzeichnung sieht, da hinten das Gelb-Weiße. Genau. Das große Empfehlung, und Joe Sugarman war ja so froh, dass es irgendwann den Computer gab, weil er meinte, das hat einfach das Leben als Copywriter revolutioniert. Mhm. So, weil man halt einen Text nicht fünfmal ausdrucken musste.
War das dann so das nächste Buch, das du zu dem Thema gelesen hast?
Ich glaube ja. Also ich habe mir noch das zweite Ogilvy-Buch gekauft, dieses, weiß gar nicht mehr, wie es heißt, Advertising Man on
Advertising, ja, oder sowas. Confessions of an Ad Man.
Genau das habe ich mir auch noch geholt, aber dann das, was wirklich, ich sag mal so, den zündenden Funke gegeben hat, war dann Joe Sugarman, weil er da drinnen einfach so viele gute Beispiele hatte, gezeigt, wie man es machen muss. Dann hat er so 31 Trigger oder sowas, so psychologische Trigger da in dem Buch drin. Also das ist einfach, wenn man damit arbeitet, Munition.
Ja, sehr ins Detail. Also ich habe es auch nochmal aufgemacht und dachte mir so, verrückt, was das für eine coole Grundlage ist.
Ja.
Okay, aber dann hast du damals das Buch von Ogilvy gelesen und hast dann das in deinen Blog mit einfließen lassen.
Genau, ich habe das in meinen Blog einfließen lassen. Also das heißt, wenn man jetzt die Blogbeiträge liest, dann sind die schon mehr wie so eine Salespage geschrieben.
Also man hatte Bock dann richtig auf ein Anstecktuch.
Also das war auf jeden Fall das, was ich damit erzeugen wollte.
Was war so, würdest du sagen, so dein Hauptverkaufspunkt für Einstecktücher?
Der Style dahinter. Weil du siehst schon, wenn jemand einen Anzug trägt oder wenn jemand einen Anzug mit Einstecktuch trägt, siehst du einfach, ob der eine Bock darauf hat, sich cool anzuziehen, oder ob der andere das einfach trägt, weil er halt für die Arbeit muss oder sowas.
Du meinst daran, ob man ein Einstecktuch trägt oder nicht?
Ja, genau. Also Leute mit Einstecktuch haben einfach mehr Bock auf coole Kleidung.
Stimmt, weil es ist so ein Accessoire, und selbst wenn es nur ein weißes Tuch ist in einem dunkelblauen Jackett oder sowas, aber es ist halt ein Detail.
Ja.
Auf das wahrscheinlich vielen Leuten auch dann eben gar nicht auffällt.
Ja.
Aber was trotzdem wirkt. Okay, also der Style dahinter, das war so der große USP.
Das war der große USP, ja.
Also glaub, wie hat sich dann weiterentwickelt mit deinem Blog?
Ich habe den ein Jahr lang betrieben, habe da auch also wirklich fleißig geschrieben. Ich weiß noch, dass ich damals, das war ja, ich bin meinem Vater noch gewohnt und habe dann mich jeden Morgen hingesetzt, ein Buch über Sales oder Copywriting durchgelesen und dann eine Stunde geschrieben, um da wirklich so kontinuierlich besser zu werden. Habe dann angefangen, auch Werbetexte per Hand abzuschreiben, weil ich gehört habe, dass das helfen soll. Mhm. Habe das dann alles wieder in meinen Blog einfließen lassen. Und irgendwann habe ich mir dann ein Fiverr-Profil aufgemacht, weil ich dachte, jetzt geht Copywriting los. Und dann bin ich bei meinem Vater auch ausgezogen und dann so zeitgleich, lustigerweise, kam der erste Auftrag. Und dann ging es eigentlich los.
Weißt du noch, was dein erster bezahlter Copywriting-Auftrag war?
Ja, das war Immobilienmaklerin aus Ulm, die mir geschrieben hat über Fiverr und meinte, hey, kannst du eigentlich auch Storytelling? Text. Und ich war so, klammer ich. Ja, kannst du mir mal einen Probetext schreiben? Dann habe ich einen Probetext geschrieben, war so, kaufe ich, wie viel kostet der? Und ich war so, $20. Und dann habe ich am Ende so 16 Euro auf dem Konto gehabt und war stolz wie Wolle.
Ja, Ja, das ist ja auch mega. Wahrscheinlich noch so Fiverr ohne irgendwelche Steuerangaben oder sowas.
Ja, so komplett plain. Ich hatte da überhaupt gar keine Ahnung von.
Ja, meine ersten 40, 50 oder paar 100 Euro hatte ich auch null Ahnung, was ich da angeben soll. Also bei mir war
Genau.
das über Upwork damals 2016.
Ja, das Upwork habe ich tatsächlich nie ausprobiert. Also das ist an mir vorbeigegangen, weil ich habe dann auf Fiverr sehr, sehr viel, so die ersten 3 Monate, dann habe ich eine Agentur kennengelernt, die dann meinten, ja, lass mal nicht über Fiverr machen, das ist uns mit der Provi zu doof. Und dann habe ich angefangen, Copy auf Stundenbasis zu schreiben. Und dann habe ich mich bei einer Werbeagentur beworben und die hatten diesen Hook, quasi, oder dieses Thema war, bewirb dich bei uns, wenn du auch die Mad Men-Serie liebst.
Oh, das ist ein sehr guter Ansatz.
Und dann habe ich ihn halt geschrieben, ich hasse Mad Men, und habe ihm so eine Sales-Copy hingeballert, warum ich die Serie so scheiße finde.
Okay, Paul,
Und dann haben sie
kurz.
mich.
Warum fandest du die Serie so scheiße?
Ich fand die zu chauvinistisch.
Oha, was heißt chauvinistisch für dich?
Also ich habe die so geguckt und dachte so, ach naja, da kannst du ein bisschen drüber weglachen. Das porträtiert ja sehr, sehr gut so die Welt in den 60ern, wie Männer sich gefühlt haben oder wie man so das so damals gelebt hat. Und dann gibt's so eine Szene, wo der Chef von, wie heißt er,
Don Draper.
Don Draper, der Chef von Don Draper baggert die Frau von Don an. Und dann ist er am Ende sauer auf seine Frau, weil sie sich anbaggern lässt, ist aber selber in New York die ganze Zeit am Frauen anbaggern. Dann dachte ich mir so, du
Ja.
Arschloch, habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Und habe ich mir halt auf YouTube so die besten Sachen angeschaut, deswegen ich die Serie ja überhaupt angefangen habe. So dieses, wenn er da sitzt und den Leuten erklärt, warum Lucky Strike Toasted ist oder warum Kodak mehr
Genau,
als ein Foto
so
ist.
eine Diashow, so ein Diashow-Gerät, wie so das. Das fand ich immer sehr geil rüber. Klar, das ist halt die Zeit, so die sie zeigen. Aber ich fand so die. Und ich glaube, das war am Anfang der Serie präsenter, dass die halt so halt diese kreativen Ideen gezeigt haben, so okay, wie pitchen wir jetzt Lucky Strike oder wie pitchen wir Kodak oder sowas, und dann war es so geil, aber dann war es halt, es wurde halt einfach nur noch eine Dramaserie über zwischenmenschliche Dramen mit dem Hintergrund der Werbeagentur. Ich habe
Genau.
das Gefühl, das ist häufig bei Serien. Hast du Suits gesehen?
Ja, Suits habe ich auch angefangen und irgendwann war es mir auch zu viel Drama.
Ja, also am Anfang so geht's geil um Cases und Cases und Cases, und dann irgendwann geht's halt darum, der will was mit der und der will was von der, und irgendwie haben die ein Problem miteinander.
Ja, und deswegen, das hatte ich ja schon mal erzählt, es gibt irgendwann den Punkt, wenn ich so Serien schaue, wo ich mir denke, jetzt reicht es mir mit dem ganzen Drama, dann gehe ich auf Wikipedia, gucke mir an, wie die endet, damit ich das aus meinem Kopf raus habe. Und ja, genau.
Okay, sehr spannend. Chauvinismus, Fun Fact. Ich hab das nochmal nach, also ich habe mir zur Angewohnheit gemacht, wenn ich so Worte nicht so ganz durchblicke oder die häufiger höre, wie auch Chauvinismus, so gucke ich nach, was sie heißen. Und Chauvinismus kommt aus dem Französischen von einer fiktiven Figur, Chauvin. Das war quasi in der Napoleon- oder Post-Napoleon-Zeit, 1800 irgendwas, die halt so in Stories eingesetzt wurde, um einen sehr patriotischen Franzosen darzustellen, der halt irgendwie in Krieg zieht für Frankreich und dann irgendwie Wunden hat, aber halt weiter dran bleibt und so weiter. Und das war dann der Chauvinismus. Also eigentlich nicht naiv, aber vielleicht übersteigerter gewissermaßen, so nicht Nationalstolz, aber Patriotismus oder Enthusiasmus, so blind ins Feuer laufen quasi. Das ist, was Chauvinismus eigentlich bedeutet. Fand ich
Ah, okay. Vielleicht
lustig
habe ich es
rauszufinden.
einfach.
Als Copywriter ist halt ein Wortfetisch hier.
Das stimmt, das stimmt. Vielleicht habe ich einfach Chauvinismus immer falsch verwendet. Who knows?
Nee, aber es ist, so wird es auch verwendet. Es ist ein
Okay.
Synonym. Okay, also dann hast du dich bei der Agentur dort beworben und hast denen gesagt, okay, auch wenn ihr genau solche Leute möchtet, also oder Leute möchtet, die Mad Men feiern, ich find's blöd, nehmt mich trotzdem, und dann haben sie gesagt, den Anfang nehmen wir.
Genau, dann war ich im Urlaub und dann haben sie mich angeschrieben, also hey, hast du Bock, mal einen Zoom-Call zu machen? Und dann haben wir uns zusammengesetzt und dann ging, glaube ich, im August ging es dann los mit E-Mail-Marketing-Agentur und Werbetexten und das war schon auch lustig.
Also, da hast du dann quasi einen Sprung für dich gemacht, dass es nicht mehr so einzelne Projekte waren, sondern halt wiederkehrender Umsatz mit Copywriting, sodass du sagen könntest, okay, ich bin wirklich selbstständiger Copywriter.
Ja.
Und du konntest dort auch lernen, weil du halt immer wieder verschiedene Projekte bekommen hast und du musstest dich nicht um die Kundengewinnung kümmern und hattest quasi noch so die Sicherheit durch das Feedback von der Agentur, ne?
Genau. Also ich hatte ja quasi, ich war ja so Junior-Copywriter und hatte deswegen einen anderen Copywriter, der immer über meine Texte drüber geschaut hat nochmal. Und dann hatte ich halt ja nochmal so ein bisschen, wie man in der Copywriting MBA ja auch nochmal so den großen Papa hat, der drüber schaut. Mhm. Und das ist zu Anfang sehr, sehr angenehm, weil man dann, wenn man noch nicht so weiß, ist das jetzt ein guter Text oder nicht, einfach noch jemand hat, der sagen kann, ja und da nicht.
Genau. Ja. Wie lange warst du dann mit der Agentur unterwegs?
Ich meine, das waren 6 Monate, beziehungsweise ein bisschen weniger, weil wenn ich im August gestartet bin, ich bin nämlich am Januar lief die Zusammenarbeit dann aus, weil die umstrukturiert haben und Kunden rausgeworfen haben, weil die Kunden extrem viel Arbeit gemacht haben, aber wenig bezahlt haben. Mhm. Und haben gesagt, okay, wir nehmen jetzt lieber Premium-Kunden. Und dann bin ich raus aus der Agentur und habe dann immer mal wieder mit denen zusammengearbeitet, wenn die jemanden brauchten, um neue Kunden-Onboardings zu machen, weil ich dann mit einer der besten Copywriter in der Agentur war.
Cool. War ja. Das auch dann die Zeit, so wie wir uns kennengelernt haben, also wo wir das erste Mal Kontakt hatten, so
22 war das.
22 war das?
Ja. Ja, genau, das war dann da.
Nee, ich glaube, die Landingpage, die du geschrieben hast, die ich über deine Mutter dann eben gesehen hatte, das war, glaube ich, 2021 schon.
Nee, weil das war nämlich in der Zeit, wo ich schon nicht mehr in der Agentur gearbeitet habe und ich habe 21 aufgehört. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es 22 war.
Okay, dann 22.
Genau, da hatten wir uns dann ja kennengelernt, hatten dann gesprochen.
Genau, ich weiß gar nicht, worüber wir gesprochen hatten, aber du hattest auf jeden Fall deine Homepage an über, darf ich das Wort sagen?
Darfst du sagen?
Ananas Copywriting.
So sieht's aus.
Ich bin so froh, dass das nicht mehr dein Branding ist.
Ja, ja.
Wobei natürlich, vielleicht wär's ein Ding, wenn du jetzt einfach überall eine Ananas einbaust in jeder einfach Präsentation, das ist der Typ mit der Ananas.
Ja, ich habe es mittlerweile rausgenommen, aber man muss damit sagen, ich war auch so viel in der Lebensmittelbranche unterwegs, deswegen hat das eigentlich immer ganz gut gepasst.
Was würde jetzt besser passen, so als Maskottchen für eine Copywriting-Boutique? Agentur, Klinik.
Boah. Ich glaube, ich habe so wenig Zeit damit verbracht, mir zu überlegen, was für eine Maskottchen ich bräuchte.
Das wäre eigentlich auch ein lustiges Branding, so zu sagen, okay, wir sind die Copywriting-Klinik. So ja. Dann immer, wenn du dann so ein Kurzvideo aufnimmst, um so einen Kunden zu gewinnen, wo du eine Website-Review schickst, ziehst du so einen Arztkittel an und sagst so, wir haben die Ergebnisse, es sieht ganz schlimm aus, die Conversion-Werte sehen horrende aus, ja. Der Mehrwert ist nicht da, der Call-to-Action fehlt.
Ja, ganz schlimm CTA-Schaden festgestellt, wenn sie das so weitermachen, werden sie vermutlich innerhalb der nächsten 24 Stunden pleite sein.
Ja, wir müssen eingreifen. Das wäre, boah, wer Lust auf Theatralisches hätte, könnte das auf jeden Fall durchziehen.
Ja.
Also willst du die Idee, dann schneiden wir es raus, sonst lassen wir es drin und wer möchte, kann es machen.
Nee, können wir drinnen lassen.
Okay. Ja, für dich könnte es natürlich das Anzugthema sein, so eine maßgeschneiderte Sache, aber das will ich jetzt hier nicht raushauen. Was würdest du denn sagen?
Mhm.
Also wir haben jetzt über die ersten Jahre gesprochen, wir können auch nachher so über die, ich sag mal, zweite Hälfte sprechen, wo sich dann nochmal sehr viel steiler entwickelt hat, auch zum ersten 6-stelligen Jahr, aber was würdest du so sagen, waren die größten Fehler, die du so in deiner Copywriting-Karriere gemacht hast, so Pannen, wo du mal so ordentlich reingesammelt hast? Gab's sowas oder bist du eher fehlerfrei unterwegs gewesen?
Also, was mir als erster großer Fehler eingefallen ist, ist halt diese Falle, wo man schnell reintappt, dass man denkt, oh, ich habe keine Kunden, das bedeutet, ich muss besser werden. Und dann verbringst du die ganze Zeit damit. Genau, im Copywriting. Deswegen verbringst du die ganze Zeit, Copywriting zu lernen und zu büffeln, anstatt einfach mal Akquise zu machen. Und das war dann auch so der Grund, weswegen ich gesagt habe, ich starte jetzt mit euch durch, weil ihr so eine Methode hattet, wie ich Kunden gewinnen kann, obwohl ich keinen Bock habe da drauf. Mhm. Und das war so das, was mir gefehlt hat. Also das war ein großer Fehler, dass ich da einfach ewig lange rumgeeiert habe. Mhm. Ich habe sogar festgestellt, dass ich mir irgendwann mal so einen How-to-LinkedIn-Outreach-irgendwas-Kurs gekauft habe und mir den nie angeschaut habe.
Mhm.
So.
Klassiker.
Jetzt so für Kunden direkten Fehler gemacht, also dass jetzt irgendwie ich eine Kampagne zu früh verschickt habe oder alles baden gegangen ist, ist mir nicht passiert.
Okay, gut.
ich habe nur mal eine Copy geschrieben und dann hat der Kunde die gelesen, war so, Digi, das kannst du nicht rausschicken, du zerstörst gerade ein anderes Produkt, was wir haben mit dem neuen Produkt, was wir launchen. Da muss ich die Kampagne halt nochmal umschreiben.
Ah, quasi, die haben ein Produkt rausgebracht und du hast halt gesagt, dieses Produkt ist gut, weil andere Lösungen alle schlecht sind und die andere Lösung, die du schlecht gemacht hast, war ein anderes Produkt der Firma.
Genau. So, das war vielleicht noch so ein kleiner Fehler.
Das ist ein Klassiker. Eine Sache hast du gerade gesagt, so dieses, ich hatte keinen Bock auf Kundengewinnung und dann hast du sie gemacht. Was würdest du sagen, war vorher deine Perspektive auf Kundengewinnung und was ist sie jetzt? Wie siehst du es für dich? Was kommt hoch, wenn du an das Thema denkst? So vielleicht aus dem Winkel gefragt.
Mittlerweile macht es Spaß. Also ich finde es einfach cool, dass ich jetzt quasi, kann man sagen, die Tools habe, um auch wenn ich jetzt mal Internet unterwegs bin und merke, okay, das ist ein cooler Shop und die haben ein geiles Produkt. Ich einfach weiß, selbst wenn es jetzt nicht meine Nische ist oder whatever, ich kann die einfach angehen und ich weiß, wie ich die auf jeden Fall in ein Erstgespräch bekomme. Das ist gut. Und es gibt halt Sicherheit. Also ich meine, auf der einen Seite hast du halt den Skill, was Sicherheit gibt, weil den kann dir keiner mehr wegnehmen. Aber das zweite Puzzleteil ist halt, dass du auch wissen musst, wie kriegst du Leute, die den Skill kaufen. Und da habe ich gemerkt, es gibt schon ein bisschen, es gibt schon Seelenfrieden, wenn man weiß, okay, ich habe beide Puzzleteile.
Wenn du dich hineinversetzt in Antoine vor der Kundengewinnung quasi, wovor hat er sich mehr gescheut, würdest du sagen, so Akquise, also das tun, was es braucht, um Leute in ein Gespräch zu bringen, oder das Gespräch an sich?
Gute Frage. Also ich kann mich, also woran, wo ich mich lebhaft dran erinnern kann, ist, wie ich mich gefühlt habe, als ich das erste Erstgespräch hatte und auch das erste Deal-Gespräch. Und ich weiß beim, also ich war halt einfach sau aufgeregt vom ersten Erstgespräch so. Ich hatte einmal mit Heike, die ja auch schon mal hier war, Kundengespräche geübt, hatte den Leitfaden und wusste so, okay, irgendwie geht das schon, aber ich war wirklich scheiße aufgeregt, so aufgeregt, weil ich das letzte Mal bei meiner Fahrschulprüfung so. Und dann habe ich danach beim Deal-Gespräch gemerkt, dass ich richtig Schiss hatte, was mache ich, wenn der Kunde jetzt Ja sagt. So, also ich könnte mir vorstellen, dass der Anton damals einfach Angst hatte, dass er das Projekt nicht delivern kann.
Ja, es ist halt, wenn du auch immer so deinen Skill als Engpass gesehen hast. Also es ist ja auch gewissermaßen gut und mir ging es nicht großartig anders. Also ich hab es ja auch so gemacht, dann habe ich halt noch mehr gelernt und noch mehr gelernt und noch einen Kurs geholt und noch mich reingefuchst. Ich glaube, man hat halt dadurch erstmal einen langsameren Anstieg, so eine Verdienstkurve, aber dafür ist sie dann stabiler, weil du halt größere Projekte schneller annehmen kannst, mehr empfohlen wirst, mehr Folgeaufträge reinholst, weil du dich halt im Fulfillment dann sehr wohl fühlst. Ja. Und Leute vielleicht auch besser beraten kannst.
Ja, stimmt. Das habe ich dann auch gemerkt. Also dann hinten raus habe ich gemerkt, okay, die Erfahrung, die ich schon hatte, die hilft mir dann ungemein.
Ja. Ich weiß für mich noch, ich glaube, ich habe mehr geschaut zu dieses, wie zur Hölle bringe ich Leute in ein Gespräch? Weil ich dachte mir irgendwie so, ja, ein Gespräch kriege ich doch schon irgendwie hin, so um 1:1. War ich, glaube ich, schon immer mehr confident, als wenn es nicht Angesicht zu Angesicht war oder so, nicht 1:1, weil dann kann man immer noch so schauen, okay, wie reagiert die Person, braucht jetzt mehr Absicherung, braucht die Person mehr Anpreisung dessen, was erreicht werden kann, solche Sachen.
Ja, ich glaube, da hattest du schon mal mehr Konfidenz auch trotzdem in deine Sales-Qualitäten. Also, weil ich muss sagen, ich dachte damals, ich kann Sales, weil ich irgendwie Wolf of Wall Street geschaut habe. Aber das war halt nicht so.
Dachtest du wirklich so, ich habe es doch im Film gesehen, passt schon.
Ja, ja, also ich habe ja eine Zeit lang, also ich habe ja vor dem Copywriting zwei Sachen gemacht. Das eine war Zeitungen übers Telefon verkaufen, das andere war in Essen und Düsseldorf WWF-Abos verticken. Für 4 Tage, weil dann war ich so heiser, dass ich...
Auf der Straße gemacht?
Ja.
Also das ist eigentlich so hardcore, wie es nur geht.
Ja, ja, das habe ich gemacht, weil ich hier in Leipzig durch die Straßen gelaufen bin mit so einer weißen Weste an und dann hat mich halt jemand angequatscht und so, ey, du hast eine weiße Weste an, dödödö. Und dann war ich so, nee, ich will aber nicht. Und dann meinte er, na, vielleicht willst du ja mit uns Geld verdienen. Und dann habe ich gedacht, doch, die können labern, ich kann auch labern. Ich habe Wolf of Wall Street geschaut, Verkauf kann hier so schwer sein. Und dann, genau, bin ich nach Essen gefahren und hab dann da angefangen, das zu promoten. Halt nur 4 Tage. Ich war dann so heiser, weil es war so kurz vor Weihnachten. Und wenn du halt nicht mehr reden kannst, kannst du halt keine Leute mehr auf der Straße ansprechen. Aber da habe ich einfach gemerkt, dass ich keine Sales Skills habe.
Hast du da Provision verdient?
Ja, ich habe. Ich glaube, ich habe 4 oder 5 Kunden abgeschlossen.
Und was bekommst du dann so von pro Kunde?
Das weiß ich nicht mehr. Also es war auf jeden Fall eine große, gleichweise damals war es eine große Rechnung. Ich glaube, es waren irgendwie so 800 Euro und ich habe mich auch sehr gefreut.
Boah, 800 Euro ist nicht schlecht.
Für so, also waren halt für 4 Tage Arbeit, ja, war ich glaube, klingt gut.
Eigentlich nicht schlecht. Vielleicht wäre es ja doch gut in Sales gewesen. Wir werden es nie rausfinden.
Genau. Ja,
für mich war das Promoten, also ich glaube, es ist gut, wenn jemand das mal durchmacht, um so zu wissen, so was Sales ist, so einfach so quasi nackt im Sinne von nicht unvorbereitet, aber so aus dem Nichts heraus auf eine Person zuzugehen und zu sagen, hey, hast du Bock, das und das zu kaufen?
Ja.
Das fand ich auch horrend. Ich weiß nicht, wie ich mich da durchgequetscht habe auf Mallorca, als ich da auch, war auch so 3-4 Tage, die ich das nur durchgehalten habe, und dann habe ich gesagt, fuck it, ich mache wirklich, also Copywriting ist es für mich, das nicht verkaufen, wie ich mich da über den Strand gequält habe. Also ich, vor allen Dingen, also das muss man sich so vorstellen, der El Arenal Ballermann Strand, wo ich dort war zum Promoten, die Leute, also man muss jetzt mal sagen, Ballermann Urlaub ist jetzt nicht Kultururlaub.
Nee, das stimmt.
Da fährt jetzt wahrscheinlich nicht Sohn und Tochter von Herr Professor hin, sondern halt kernige Leute, Handwerker, Fußballvereine, so Leute, die jetzt sagen, okay, ich habe jetzt hier ein Pauschalpaket für El Arenal, da fahren wir 4 Tage hin, wir hauen alles auf den Kopf und verwandeln so viel Euros in Promille, wie nur geht.
Genau.
Was auch meine Theorie ist, warum Deutschland keine Südkolonien haben darf, weil einfach so deutsche Ingenieurskunst auf gemütliches Wetter trifft, was ergibt, wie können wir ingenieursmäßig möglichst schnell möglichst viel Alkohol vernichten und möglichst besoffen sein.
Das ist eine gute These, ja. Okay, dann müsstest du quasi diese besoffenen Leute da ansprechen.
Ob sie besoffen waren oder nicht oder verkatert, so, die lagen halt am Strand, mal mit Dosenbier, mal mit Sangria einmal, mal ohne. Mhm. Und dann halt hingehen und sagen, hey! Und die wurden halt schon 5-mal hey! An dem Tag mit einem Angebot, die Party zu buchen oder die Party zu buchen und so weiter. Und die hatten halt schon keinen Bock. Und das Schöne ist halt, ich meine, heutzutage habe ich den Luxus, Social-Media-Anzeigen schalten zu können.
Mhm.
Aber so manchmal nervt einen ja da auch und man scrollt weiter und man wartet nur auf die 5 Sekunden bei YouTube, bis man die Ads skippen kann. So verstehe ich ja. Aber vor allem jetzt vor Weihnachten ist es ja noch schlimmer. Also auf YouTube kriegst du ja dann 2, 3 Werbeanzeigen oder sowas, weil halt große Firmen ihre Werbebudgets ausgeben und Google die dann auch ausspielen will und so weiter. So als mal kurze Hintergrundinformation.
Mhm.
Aber ich krieg ja persönlich, wenn ich jetzt eine Werbeanzeige auf Instagram habe, nicht mit, wenn jemand weiterscrollt. Aber dort kriegt man halt jedes Mal mit, wenn jemand sagt, verpiss dich.
Ja.
Hattest du ja auch dann auf der Straße.
Genau, so diese.
Wenn ich mir vorstelle, so am Weihnachtsmarkt, wenn man da vorbeigeht und die Leute gehen, so dann gehen die halt einfach vorbei. Aber dort liegen die halt und sie können im Grunde nicht weglaufen. Das heißt, sie müssen sich verbal verteidigen und dir sagen, wie sehr sie keinen Bock auf dich haben.
Okay, das ist tatsächlich ein Unterschied. Das ist tatsächlich ein Unterschied, weil bei mir konntest du dann halt auf den Boden gucken und so einen großen Bogen rummachen. So.
Ja.
Aber hast du das auch festgestellt, danach, nach diesen 4 Tagen, war es einem so scheißegal, wen man anspricht? Also du hattest keine Ahnung, du wusstest nicht, wo du lang musst, du hattest keinen Plan vom Weg, bist zu irgendeinem Stranger gegangen, hast ihn einfach angesprochen, weil diese Hürde war einfach komplett verbrannt weg.
Ich muss sagen, ich habe das nicht direkt danach gemerkt, weil meine Freundin und ich damals dann den Flieger uns gepackt haben mit den Rucksäcken von Mallorca nach Barcelona und sind dann dort so ins spanische Hinterland und haben dann im Caravan 2 Wochen gelebt, also waren da fernab von der Zivilisation. Das heißt, ich habe nicht so den Kontrast gemerkt.
Okay.
Aber danach habe ich so meine Copywriting-Selbstständigkeit so wirklich gestartet, habe die Vorstellungsgespräche mit den Firmen, mit denen ich arbeiten wollte, gemeistert und irgendwas hat's gemacht. Und wenn es nur eine Story ist, die ich erzählen kann.
Ja, sehr gut.
Ja, was würdest du denn sagen? Also bei dir hat sich ja dann einiges gewandelt, so ab 2023 mit der Copywriting-Selbstständigkeit, jetzt 2024 nochmal ein stärkeres Jahr hingelegt. Was ist so grob, wenn du sagen willst, so der größte Preis erstmal, den du in einem Angebot aufgerufen hast, jetzt nicht mal abgeschlossen, aber so mal im Deal-Gespräch mit dem Kunden gesagt, hey, das und das Projekt können wir machen, so viel kostet's. Was ist so die größte Summe, die du aufgerufen hast?
Das waren 20.000. Stand da drin, hat er nicht gekauft. Aber stand da drin.
Okay, wie war das mal zu sagen, so, lieber Kunde, hier ist eine Möglichkeit, mir 20.000 zu überweisen?
Das war lustig. Weil, ich weiß nicht, man ist es ja nicht so gewohnt, wenn man nicht selbstständig ist, so nach Geld zu oder einen Preis zu nennen, so, sondern man kriegt halt sein Gehalt und fertig. Ja. So. Und ich habe jetzt zwar nur zweimal Gehalt bekommen, einmal für die Zeitung, einmal für die 4 Tage da. So, aber ich habe trotzdem gemerkt, dass es so eine Hürde ist, die ich überwinden musste, dieses, das kostet's lieber Kunde und den Preis habe ich aber vorher festgelegt. Mhm. So. Und dann war die Hürde irgendwann weg, so hast du dann 5.000, 6.000 Euro Aufträge abgewickelt, so dann war da keine Hürde mehr, aber dann zu sagen, das kostet jetzt 20.000 Euro, war schon nochmal so Ansage.
Es fühlt auch sich wahrscheinlich so obszön an, so frech.
Ja, schon so ein bisschen. Witzig.
Ja, 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 der Witz ist halt, also du kennst ja auch Bent und der hat bei einem Event von uns mal so eine Sache gesagt, es stört deine, sagen wir mal, 1.000 Euro Kunden nicht, wenn du ein 10 oder 100.000 Euro Angebot hast.
Ja.
Im Gegenteil, Leute zahlen ja bei exklusiven Luxusmarken, wie sagen wir mal Hermes oder Dior oder Louis Vuitton oder sowas, auch dann für einen Geldbeutel, der jetzt objektiv nicht super nützlich ist im Vergleich zu anderen, dann 200 oder 500 Euro, aber weil sie sich halt mit etwas assoziieren können, wo man weiß, okay, sonst steigen Leute dafür 2 oder 10.000 Euro ein mit Produkten.
Ja.
Und ich glaube, das macht halt so ein Shift, einfach sich zu trauen, mal größere Preise aufzunennen. Für mich war das, den ersten 6-stelligen Deal damals aufzurufen. Mhm. Das war also auch für ein Jahr Marketingbetreuung, also quasi ein Retainer, der dann auch über Monat, über quartalsweise gezahlt wurde. Mhm. Aber das war halt auch eine Entscheidung zu sagen, so entweder 6-stellige Deals oder keine Deals mehr.
Ja, das ist auch geil, ja.
Ich glaube, das habe ich halt auch nur mitbekommen, so, also ich wäre nicht selbst drauf gekommen, aber über einen Mentor, also ich habe damals mit einem Unternehmer ja auch zusammengearbeitet und der hat auch gesagt, okay, ich nehme nur Projekte an, wenn sie mindestens 100.000 Euro einbringen können, sonst ist es nicht interessant für mich. Und das heißt, nicht 100.000 muss der Kunde auf einmal zahlen, sondern es könnte eine 25.000 Anzahlung sein und dann 25% vom Umsatz oder sowas. Aber das hat halt mir geholfen, da so einen Kick nach vorne zu haben. Und ich glaube, die 20.000 Euro Angebot, 20.000. Hattest du ja auch mit Kai, glaube ich, damals dann geschnürt gehabt.
Das weiß ich gar nicht mehr. Ich hatte eins mit Kai geschmiedet, das war, glaube ich, ein Ticken drunter und das 20.000 habe ich, glaube ich, selber.
Hast du in Eigenregie gesagt? So,
ja. Habe ich Eigenregie gesagt, ich gesagt, ja, komm. Aber das war auch so, dass ich bei dem Kunden jetzt nicht unbedingt, ich wusste, wenn er das Ding zahlt, dann mache ich's. Wenn er das nicht zahlt, war für mich auch sehr, sehr gut. So, also es war,
ja, weil sonst ist halt auch Arbeit.
Ist halt auch Arbeit, genau. So, von daher, das war schon eine lustige Sache.
Ja. Hast du eine von deinen ganzen Kundenprojekten und so weiter, hast du deine Lieblingskampagne? Also eine, wo du sagst, boah, für dieses Produkt zu schreiben oder die Art und Weise, wie ich das gebaut habe und so weiter, fand ich richtig geil. Hat mir meistens Spaß gemacht oder fand ich interessantesten oder herausforderndsten?
Da habe ich mittlerweile schon viel. Also was ich jetzt in der letzten Zeit hatte, war für Massagesessel was zu schreiben. Mhm. Das hat mir persönlich am meisten Bock gemacht, weil ich das Produkt gar nicht kannte. Das dann mal ausprobiert habe und dann gemerkt habe, das ist schon sehr genius. Und da konnte ich dann halt in der Copy wirklich, wirklich viel coolen Stuff machen. Plus, sie hatten viele Kundenbewertungen. Also da ging einfach viel copy-technisch und es hat schon sehr gebockt, das zu machen.
Also da ging viel copy-technisch, einmal weil du viele Kundenrückmeldungen hattest.
Genau.
Und es war halt auch ein Hochpreis, also mehrere tausend Euro Gerät, ne?
Ja.
Ja. Und also haben die einen Showroom bei dir in Leipzig oder wie hast du das ausprobiert?
Wir haben einen Showroom in der Nähe von Dresden und dann habe ich einen Kumpel besucht und sind wir da zusammen mal hingefahren auf dem Samstag und haben die halt mal ausprobiert. Und das allein war schon ein Erlebnis und dann war das halt erstmal schön zu sehen, okay, das Produkt, was du jetzt bewerben wirst, das ist auch sehr, sehr gut. So. Und dann hat der Gründer halt auch schon viel Sales-Erfahrung gehabt. Das heißt also, mit ihm zusammen zu reden, hat einem schon viele gute Stories auch gegeben. Und da war einfach sehr, sehr viel Fundament da, um dann eine richtig gute Copy zu schreiben. Und deswegen hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil ich weiß nicht, ob du es auch schon mal hattest, dass du so ein Produkt hast, wo halt man sich wirklich so in die letzte Ecke des Internets reinarbeiten muss und da wirklich so richtig die Presse ansetzen, um irgendwie Informationen zu finden, was Leute davon denken. Und das war halt komplett anders. Und dann war halt wirklich viel Munition da.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ist immer nice, wenn der, also A, das Ding selbst zu erleben, also das kann man ja auch, also das ist ja eigentlich auch ein nicer Vorteil, finde ich, so vom Copywriter-Dasein, dass du dir eigentlich ganz viele Produkte geiler austesten kannst, auch für manche so. Kurszugang hatte ich dann zu Sachen, die sonst so 10.000 Euros kosten, und ich fand das mega. Konnte ja alles reinziehen. Und physische Sachen auch, hatte ich physische Produkte, für die ich geschrieben habe, die ich ausprobiert hatte. Ich glaube nur Supplements, aber das konnte ich ja nicht einschätzen, so. Ja. Tolle Tropfen.
Ja. Ich habe jetzt eine Firma, die machen Tee. Und das ist halt auch ganz cool, weil da habe ich jetzt so richtig guten Grüntee gehabt und festgestellt, dass Grüntee halt mega geil ist. Und ich wäre sonst nie drauf gekommen, Grüntee zu trinken, weil ich immer dachte, das Zeug schmeckt räudig. Und das ist zum Beispiel also auch wirklich ein cooler Vorteil, wenn man mal so...
Also hast du so richtig so ganz blättrigen Grüntee?
Ja.
Geil. Also dann bereitest du den auch sehr akribisch vor, so mit der richtigen Temperatur und allem? Oder peilst du dir über den Daumen?
Ich meine, der soll dann irgendwie 99 Grad haben oder sowas, das Wasser. Das heißt, ich mache halt einen Wasserkocher an und dann auf 100 und dann warte ich kurz und dann denke ich mir, passt schon. Aber ich lasse ihn halt nur diese 2 Minuten aufbrühen, weil sonst wird der Grüntee, dass er müde macht, und das kann ich halt morgens nicht gebrauchen.
Genau, das habe ich mal gehört. Stimmt das? Also, dass man, und ich finde auch, das ist immer nice, weil Copywriter sammeln so viel Fachwissen an, weil man sich halt so in Sachen reinarbeitet. Wie konsumiert man am besten seinen Grüntee? Weil ich hatte irgendwie immer gedacht, okay, wenn ich es lange drin lasse, dann wird er stärker, aber das stimmt gar nicht.
Genau, also in den ersten 2 Minuten, auch bei Schwarztee so ist es, so in den ersten 2 Minuten bekommt er halt so seinen Geschmack und macht wach. Und danach macht er halt müde, weil dieses Theanin dann aus den Blättern rausgezaugt wird. Mm. Und dann beruhigt es dich halt. Deswegen Grüntee kannst du halt 3-mal aufgießen, aber halt nur so für 2 Minuten maximal.
Ach krass. Okay, spannend. Das macht auch Sinn, weil es gibt ja so diese Stoffe, also so Supplements, Grüntee-Extrakt und L-Theanin und so weiter. Und das sind ja eigentlich keine Sachen, die pushen.
Ja.
Wo ich auch nicht immer so sicher war, okay, ist es jetzt zum Pushen oder ist es nicht zum Pushen? Aber es ist nicht.
Genau.
Kai ist ja gerade auf Reise und der hat mir vor ein paar Tagen von einer Story erzählt, der war in einem Laden und das war halt ein richtiger Tee-Experte, der die da eine Stunde beraten hat. Also es war so ein Restaurant und der war da 45 Minuten mit denen und hat mit denen jetzt Tee-Zeremonie gemacht quasi. Und der hat halt auch ganz viel mit Storytelling gearbeitet. Also wenn du noch mit einem Teeshop arbeitest, quatsch da auf jeden Fall Kai an. Der hat da eine gute Story dazu, weil der hat so richtig gesagt so, um das ist jetzt meine Zusammenfassung von seiner Zusammenfassung, also nicht das Ende der Geschichte, aber der Unique Mechanism, der einzigartige Mechanismus war quasi, habt ihr euch schon mal gefragt, warum China wirtschaftlich so erfolgreich ist? Nein. Okay, das liegt an deren Teekultur. Die trinken über den Tag verteilt 3 Tees, einmal so, um in Gang zu kommen, einmal dann, um nach Mittagessen gut zu verdauen und dann abends nochmal, um sich zu entspannen, und diese 3 Tees quasi über den Tag verteilt auf die richtige Art und Weise getrunken mit der richtigen, mit dem richtigen Mindset, machen halt großen Unterschied, einfach gesagt. Und hätte Kai dort einen Pitch, also der hat auch, glaube ich, einiges für den Tee da bezahlt, aber hätte der in dem Moment einen Pitch bekommen, hätte der sicherlich, glaube ich, da ein paar 100 gelassen für Tee.
Ja, sehr, sehr geil, weil das ist auch so eine spannende Sache, wenn man so in so neue Welten eintaucht, das hat sie ja auch gerade gesagt. Also, Verbitext, auf der einen Seite sammelst du extrem viel Wissen und auf der anderen Seite hast du aber auch so diese Möglichkeit, dich mit Themen auseinanderzusetzen, die normalerweise an einem komplett vorbeigehen.
So, ja. Also das war bei mir sowas wie Baukleber oder keine Ahnung, gechannelte Sprachmeditation oder so. Ich weiß nicht, wie ich das bezeichne, was Andreas Goldemann macht, zum Beispiel. Oder ganz abgedrehte Tech-Lösungen. Was auch gut passt, das ist zurzeit, also Honig ist zurzeit ja mehr im Hype. Haben wir auch beim letzten Flagship Mastermind Event drüber gesprochen, hier in Düsseldorf. Aber also das sehe ich auch häufiger dann so Honig, der halt so fürs Glas 50 oder 100 Euro kostet. Und da ist halt auch der Ansatz, hey, wenn du auf deine Performance achtest und weißt, dass deine Performance deine Umsatzfähigkeit steigert, dann lohnt sich ein Investment in all das, was das stärkt. Und dieser Honig stärkt das, weil es ist nicht normaler Honig, sondern der hat auch Propolis und Gelée Royale und MGO, was auch immer in Manuka-Honig drin ist. Und das dann gemischt, bringt da Leute dazu zu sagen, hey, 50 Euro Honig ist wert. Und ich teste es auch gerade für mich. Ich habe auf jeden Fall mehr als 50 Euro für Honig ausgegeben und teste das jetzt gerade mal. Ich kann noch nicht sagen, ob es ein Reinfall war oder ob es relevant ist.
Also ich habe an der Stelle um eins sagen, ich habe mir auch mal Manuka-Honig gekauft. Mhm. Ich fand ihn ganz witzig. Aber ich weiß nicht, ob er bei mir, also ich habe ihn halt immer genommen, wenn ich gemerkt habe, ich werde krank. Aber ich kann mich nicht erinnern, ob ich dann nicht krank geworden bin oder sowas. Auf jeden Fall glaube ich aber, dass es auch, also ich hatte das Gefühl, es macht mental halt auch einen Unterschied, ob du jetzt einfach normalen Honig nimmst und denkst so, ja, hm. Oder ob du halt sagst, das ist jetzt der Special Honig mit Methylglyoxal, also diesem MGO genau so drin. So, und jetzt isst du das, davon einen Löffel. Das fühlt sich halt schon so an, als würdest du dopen, aber in so einer guten...
Ja, und da verwischt dann halt so die Grenze zwischen Realität und, also, aber das ist ja dann auch Realität, so die Grenze zwischen, was ist jetzt von innen nach außen, also wie ich es einnehme, und was ist von außen nach innen, was tatsächlich drin ist. Aber ja, ich denke mir auch, wenn ich mir jetzt diesen halben Teelöffel Honig jetzt reinzimmer, dann entsteht halt einfach Superhuman Power. Und wenn ich mir das sage, dann macht es auf jeden Fall nicht das Gegenteil.
Genau, genau. Das ist ja auch, wo Niels Bohr, der ja ein Nobelpreisträger ist, der wurde ja mal gefragt, so, warum haben Sie ein Hufeisen über der Tür hängen? Sie sind doch Nobelpreisträger, Sie glauben doch nicht an so einen Scheiß. Er hat gesagt, nö, aber ich habe gehört, es wirkt auch, wenn man nicht dran glaubt. Mm, und den Ansatz finde ich halt sehr, sehr schön. Von daher.
Ja. Ja, ich glaube, als Copywriter musst du auch für so Kram offen sein, weil du brauchst nicht flexible Moral, aber flexible, vielleicht auch nicht unbedingt flexible Wertvorstellungen, aber du musst dich zumindest reinversetzen können in, okay, welche Perspektive brauche ich, um jemanden von, ich habe mir noch nie Gedanken über, sagen wir mal, teuren Honig gemacht, hinzu, ich brauche dieses verdammte Glas teuren Honig.
Ja, ja. Ja, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Also ich finde auch, es ist sehr wichtig, dass man so ein gewisses Interesse einfach mitbringt für allen möglichen Shit. Mhm. So, bei mir war das halt, keine Ahnung, ich habe in der Zeit um Corona habe ich halt viel für Käsetastings und sowas geschrieben. Und da braucht man halt Bock, oder Wein- und Gin-Tastings, brauchst halt Bock, dich jetzt hinzusetzen und zu schauen, okay, warum gibt es Gin und warum sollte man das trinken?
Ja. Und da eine lustige Übung, die habe ich letztens in einem Copy-Workshop im Copywriting MBA gemacht. Und zwar einfach mal in einen Webshop zu gehen und dann einfach alle Produkte, die Page aufzumachen und dann den Preis von hoch zu niedrig zu sortieren, sodass du das teuerste Produkt da hast. Dann nicht zu fragen, okay, was bräuchte ich jetzt, um einfach mal dieses teuerste Produkt zu kaufen. Zum Beispiel bei weinfreunde.de war das dann irgendwie ein Rothschild, Rotwein, Lafite, Pauillac, Lafite, was auch immer. Ich kenne mich damit nicht aus. Also für 2000 Euro eine Flasche Rotwein. Wow. Welcher Text müsste da sein, um einen jetzt hier abzuholen? Und das gibt's ja, das gibt's überall, auch für Käse. Ich weiß nicht, was der teuerste Käse der Welt ist.
Keine Ahnung.
Aber ich glaube, man kann viel Geld für Käse lassen.
Ja. Doch, doch. Also es gibt ja so Schweizer Tresore, die voll mit Käse sind, weil da irgendwie Vermögen an Käse drin liegt. Also das wird schon auch gehandelt wie Wein, das Zeug.
Okay, spannend.
Aber die Frage ist halt auch immer bei so Käse, möchtest du es dann essen? So. Mhm. Weil so Frischkäse hat jetzt nicht so viel Eigengeschmack, aber so ein Käse, der so halt 50 Jahre in irgendeinem Schweizer Berg drinne lag.
Boah, der hat Charakter, wie man so sagt, wahrscheinlich.
Genau.
Der hat eine eigene Meinung.
Der hat eine eigene Meinung.
Der hat eine eigene Partei gegründet. Ja. Antoine, um mal das Ganze so zu einer Konklusion zu bringen, habe ich noch eine Frage für dich. Und zwar, wenn du jetzt zurückblickst auf die Beginn, deine Copywriting-Anfänge und jetzt so guckst von deinem zweiten Jahr, wo du halt regelmäßig so fünfstellige Monate knackst, was wäre so dein Tipp an Antoine von damals, um früher diesen Sprung zu schaffen? Mhm. Regelmäßig fünfstellig mit Copywriting sich reinzuholen.
Wichtige Frage dazu, kennt der Antoine von damals schon Max oder noch der davor?
Klammern wir mal kurz Max und Copywriting MBA und Flagship Mastermind und so weiter aus. Angenommen, du dürftest so einflüstern, so, yo Antoine, hier ist Antoine von 2000, bald 25, vertrau mir, Bruder, mach mal das und das. Was würdest du dem sagen?
Ich würde dem auf jeden Fall sagen, Junge, nur Copywriting lernen bringt's nicht, schau dir auch mal an, wie du wirklich gut Kundengewinnung machst, dass das läuft, weil alles andere ist Bullshit. So. Und dem Antoine, der dich dann schon kannte, hätte ich dann halt gesagt, die fangen einfach jetzt schon an, es ist Mitte des Jahres, du musst nicht bis Neujahr warten.
Ja, guter Punkt. Ja, lustig. Vielleicht hast du es jetzt gehört. 3 Jahre rückwirkend, Inception-mäßig.
Wer weiß.
Ah, gut. Antoine, danke für deine Zeit, war ein cooler Copywriter-Talk. Wenn jemand dich finden möchte, am besten LinkedIn, ne? Oder was ist so deine Nummer 1 Anlaufstelle? Insta bist du nicht so unterwegs.
Insta nicht, also LinkedIn oder halt meine Webseite. Das ist dann einfach mein Name, antoinekonert.de. Genau.
Verlinken wir auch drunter.
Sehr nice.
Alles klar. Danke dir.
Danke dir.
Ciao.